Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Hallo und herzlich willkommen zum IGEHO-Podcast. Das ist die 36. Episode. Heute mit dem Markus Wenzin. Wenzin, wenn man in Romansch sagt, CEO von der EHL Group. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit und Lust haben für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung.
Wir treffen uns hier im eindrücklichen Campus von der EHL in Lausanne. Seit September 2022 ist das Ihren Wirkungsort. Vorher sind Sie Universitätsprofessor für globale Strategie am Institut für Management und Technologie von der Universität Bocconi in Milano und dort auch Rektor für Innovation. Management, Strategie und Organisation, das sind Ihre Fachgebiete, ebenso Experten für Innovation. Aufgewachsen in Chur, pendelt sie heute zwischen Familie und Job, also zwischen Lausanne und Milano. Markus Wenzin, was halten Sie vom Werk von Max Frisch?
Ja, es ist interessant. Ich habe die Frage gesehen in einem anderen Podcast. Also ich bin gespannt darauf, was für Fragen ich ziehe und ob ich die verstehe und richtig antworte.
Er fängt, wie gesagt, mit diesen drei Fragen an. Das heisst, Sie nennen mir einfach eine Zahl zwischen 3 und 93 und los geht's.
3.
Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
Ja.
Warum?
Ich finde es gut, dass ich mich an Sachen erinnern kann. Also ich glaube, es ist auch die Qualität von einem guten Manager, dass man das kann. Und ich glaube, man lernt aus der Vergangenheit für die Zukunft.
Machen wir die nächste Frage.
4.
Ah, langsam noch für eine Taste. Wen, der tot ist, möchten Sie wiedersehen?
Winston Churchill. Ist einfach eine interessante Figur. Hat viel bewirkt, hat viel schwierige Entscheidungen müssen fällen. Ich finde auch gut, wie er gelebt hat, dass er sehr stark gelebt hat. Ist ein unglaublich guter Redner. Interessant.
Machen wir noch eine.
Die nächste Seite. 5.
Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
Nein, kann man immer besser werden. Also das sagt auch meine Familie. Da kann ich sicherlich besser werden.
Die Herausforderungen im Hospitality-Sektor, die sind ja mannigfaltig. Wir kommen sicher darauf zu reden. Zuerst möchte ich eigentlich wahnsinnig gerne über Chancen reden. Wo sehen Sie für den Hospitality-Markt Schweiz jetzt die grössten Chancen im Moment?
Also zuerst mal muss man einfach sehen, dass der Markt hat sich super gut erholt. Hospitality-Firmen haben ein sehr gutes Jahr gehabt, sehr hohe Profitabilität gehabt. Ich glaube, es sieht auch dieses Jahr sehr, sehr, sehr gut aus. Also die Chancen sind, dass man sich in den Jahren von der Profitabilität umstrukturiert, neu denkt und neue Modelle entwickelt.
Denken Sie, dass viele neue Modelle entwickelt worden sind in dieser Zeit?
Nein, glaube ich nicht. Es ist eine Branche, die sehr traditionell ist. Ich komme ja nicht aus dieser Branche. Mhm. Ich war Universitätsprofessor. Ich habe sehr viel in Innovation geschafft. Ich habe einen Venture-Builder aufgebaut. Also ich habe mich immer mit der Innovation beschäftigt. Und in den meisten Branchen, mit den meisten Managern, kann man über Innovation reden. Für die ist das klar, dass je mehr Innovation das man macht, desto höher ist die Profitabilität. Natürlich kann man über das Ziel überschiessen oder zu viel Geld in Innovationen investieren. Aber normalerweise ist es klar, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen Innovation und Profitabilität. In der Hotelbranche ist das nicht immer so. Also das heisst, man muss zuerst mal überzeugen, dass wenn man investiert in neue Arbeitsmethoden, in neue Technologien, in neue Businessmodelle, dass das dann auf eine höhere Profitabilität hinführt.
Im besten Fall in ein komplett neues System von einem Businessplan hineinführt. Weil ja. Das heisst ja nicht, nur wenn man etwas einfach 200 Jahre lang macht, dass es die nächsten 200 Jahre noch weiter so geht.
Richtig.
Ist das ein Problem, das strukturell ist bei der Branche? Weil man sagt ja, ein Hotel bleibt immer ein Hotel, ein Restaurant bleibt immer ein Restaurant. Was soll ich anders machen?
Wir haben ja gesehen, dass das Airbnb oder andere Industrieteilnehmer sind ja von außen gekommen, haben den Markt ein bisschen aufgemischt. Man hat Innovation in der Industrie. Also sie sind ja ein Experte im Gastrobereich. Also Innovation heisst auch, ein neues Menü entwickeln, eine neue Identität zu entwickeln von einem Hotel oder von einem Restaurant. Das ist auch Innovation. Aber wenn es um Business Model Innovation geht, da hat man einfach ein bisschen zu wenig Fantasie und die Industrie ist auch zu fragmentiert. Also das heisst, man hat als ein relativ kleines Hotel, 3 Sterne, 2 Sterne, kein Stern, 5 Sterne, fühlt man sich irgendwie zu klein, um grosse Themen anzugehen. Oder man ist eine grössere Gruppe und dort hat man in der letzten Zeit ist man auf ein Modell gegangen, das nennt man Asset Light. Also das heisst, dass die Gruppe Real Estate, also die Mauern, verkauft. Das heisst, dann muss man drei Teilnehmer überzeugen, dass dass Innovation gut ist. Also der das Franchise hat, der das Hotel operativ führt und dem das Hotel gehört. Und normalerweise ist ja Innovation schon eine Herausforderung, wenn man nur ein Unternehmen muss überzeugen. Also ich sage nicht, dass man keine guten Manager hat in der Hotelbranche. Ich sage einfach, dass es strukturell schwierig ist.
Was ist Ihre grösste Freude, wenn Sie jetzt die Hospitality-Branche hier in der Schweiz anschauen?
Die Qualität. Also wenn man in andere Länder reingeht, sieht man schon, dass die operative Effizienz ist sehr gut. Auch die Ausbildung ist sehr gut. Also wir haben natürlich die grösste Dichte an Hotelfachschulen und Hospitality Universities. Das ist auch super gut.
Ist aber auch ein schwieriger Markt, wenn man jetzt gerade sieht, andere Hotelfachschulen sind vielleicht eher am Struggle.
Es ist kein einfacher Markt. Also DHL hat jetzt zum sechsten Mal hintereinander sind wir vom QS-Ranking, das ist das akademische Ranking, wo eines der wichtigsten Rankings ist, sind wir Nummer 1 weltweit. Identifiziert oder mit 99,2 Punkten auf 100. Nummer 2 ist dann 10 Punkte oder 9 Punkte weniger. Also wir haben eine grosse Distanz. Wenn man heranschauen will, sieht man schon den Unterschied von der Qualität. Für mich ist Wettbewerb bereichernd, es ist inspirierend. Aber ich denke, dass wir im Schweizer Bereich, im Ausbildungsbereich, eine Konsolidierung herbringen müssen, auch zwischen Gastro- und Hotel-Business, wo unterschiedliche Education-Concepts haben. Da müssen wir sicher Synergien entwickeln.
Konsolidierung ist Stichwort. Gibt es zu viele Hotel? Gibt es zu viele Restaurants in der Schweiz?
Es gibt nicht zu viel, aber vielleicht gibt es zu viel, die nicht kooperieren. Also das heisst, es gibt sehr viele technologische Herausforderungen, aber auch Herausforderungen im Bereich vom Personalwesen, wo das kleine Restaurant, das kleine Hotel einfach überfordert sind. Also das heisst, ich denke jetzt nicht an ein Konsortium, aber dass man sagt, man macht Plattformen miteinander, wo man dann gewisse Aufgaben zusammen angeht. Ich glaube, das sind interessante Sachen. Das hat man auch in anderen Industrien gesehen. Also wir haben Sparkassen, sind ja einzelne Sparkassen gewesen und die haben sich dann zum Sparkassenverband zusammengeschlossen und dann irgendwo ist der Verband wichtiger geworden als die einzelnen. Und so ist dann die Wettbewerbsfähigkeit da geblieben im Vergleich zu Grossbanken.
Sehr spannende Entwicklung. Also das heisst, da sehen Sie Potenzial, dass man Synergien nutzt, dass man zusammen schafft. Gibt es noch andere Takeouts oder Möglichkeiten oder Potenzial, die Sie sehen?
Ja, also wir haben sehr viele Restaurants und Hotels, die Nachfolgeprobleme haben. Also auch dort, man muss einfach sehen, dass viele von unseren Studenten, die wollen Unternehmer werden. Und ein Hotel zu übernehmen, ist eine unternehmerische Aufgabe. Man lernt auch, ein Business zu führen, also wirklich von A bis Z. Und es sind auch keine kleinen Firmen. Also wenn ich jetzt an Bad Ragaz denke, die haben 800 Mitarbeiter. Also wir haben da 750 Mitarbeiter in IHL. Also es sind grosse, strukturierte Unternehmen, die geführt werden müssen. Also dass man das sieht als unternehmerische Herausforderung. Und dass man auch mehr darüber nachdenkt, warum Leute Ferien machen müssen in einem bestimmten Hotel. Also das heisst, wenn man in eine Großstadt hineingeht, ist es klar, ich gehe nicht in die Großstadt, ich will die Großstadt sehen, ich brauche ein Hotel. Aber wenn ich aufs Land gehe, warum gehe ich dort her? Oder das heisst, ich muss einen Grund entwickeln, dort herzugehen. Und ich glaube, da haben die Hoteliers eine gemeinsame Aufgabe, zusammen mit dem Tourismusbereich. Also das Destination-Management-Thema, das Gastro-Thema, das Hotel-Thema, die müssen einfach besser zusammenarbeiten.
Welche Technologien sind zukunftstauglich für diese Branche?
Alle. Also Nukleartechnologie natürlich vielleicht nicht, aber vielleicht auch trotzdem. Es werden grössere Hotels werden sicher in Zukunft alternative Energiequellen brauchen. Also das heisst, es wird jetzt kein Nuklearreaktor sein, aber sicherlich Nuklearantrieb wird für grosse Kreuzfahrtschiffe das Thema werden. Material Science wird wichtig. Also wenn man jetzt hergeht und sagt, was macht eigentlich ein Tisch schlecht für das Umfeld? Also das heisst schlecht. Also wenn ich jetzt einen Tisch kaufe, was hat das eigentlich für Umweltkosten? Und da kann man hergehen und die Wertschöpfungskette anschauen und sagen, ich muss irgendwo einen Baum umhauen, dann muss ich das Holz transportieren, dann muss ich es zusammenkleben, dann brauche ich es und dann muss ich es irgendwo wieder entsorgen. Und in dieser ganzen Wertschöpfungskette ist das, was am schlechtesten ist für die Umwelt, ist was? Wäsche. Also das heisst,
Energie an sich wahrscheinlich, oder?
Wäsche. Nein,
also wirklich die klassische.
Ich tue ja jeden Wäsche Tag 2-3 Mal muss ich die Oberfläche reinigen. Ja. Oder? Also das heisst, wenn ich etwas entwickle, das es einfacher und umweltfreundlicher macht, um die Oberfläche zu reinigen, habe ich Bingo gemacht. Oder? Aber es ist wirklich etwas, was interessant ist. Man kann auch Oberfläche entwickeln, wo so einen Zacken drin haben. Oder? Und die Zacken die absorbieren Sound. Und der Sound der kann absorbiert werden vom Tisch und vom Licht, wenn man das mit dem gleichen Material macht. Also die Zacken sind 100 Mikron, also die sind super klein, also das Wasser dringt nicht ein, aber Geräusche werden absorbiert. Also das heisst, ich kann in einem Grossraumrestaurant bringe ich es her, also die Geräuschkulisse zu reduzieren. Ist das interessant? Man muss ausprobieren, oder? Dann natürlich AI ist super wichtig, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Das heisst nicht, dass man sich vom Kunden distanziert, dass man über Technologie zum Kunden geht, sondern dass man einfach dem Kunden mehr Zeit gibt, mit der Erfahrung zu geniessen und face-to-face zu interagieren.
Wenn wir uns jetzt einmal lösen von dem, was wir kennen und so wie hypothetisch das perfekte Hotel von der Zukunft würden wollen, auf Beine stellen oder organisieren, wo würde uns das hinführen?
Das perfekte Hotel ist perfekt je nach Kundengruppen. Also das heisst, ein Hotel ist fähig, Service an verschiedene Kundenansprüche anzupassen. Idealerweise an einzelnen Kunden. Also das heisst, ich kenne den Kunden, ich weiss, wenn sie oder er kommt, dann will er das und dann kann ich das, wie nennt man das auf Deutsch, Maßschneider. Jetzt haben wir es. Das perfekte Hotel ist eben integriert mit vielen Attraktionen. Es gibt eine Erfahrung. Die Hotelzimmer sind eine Erfahrung. Es ist kein steriles Bett und Waschbecken und Dusche, sondern das ist I don't know, für mich jetzt Holz, es ist vielleicht eine Schmiede mit Gas, weil Holz dürfen wir ja nicht mehr verbrennen, zumindest nicht in der Grossstadt und so weiter. Also es ist wirklich eine Kombination von verschiedenen Sachen und das perfekte Hotel hat motivierte Leute, also die gerne in dem Hotel arbeiten und gerne in dieser Branche sind.
Was bedeutet Innovation in der Hospitality-Branche wirklich? Wir haben jetzt von verschiedenen Aspekten geredet, also technologische Aspekte oder auch bauliche Aspekte, aber auch vielleicht eben die softe Innovation. Was bedeutet das für die Hospitality-Industrie?
Das bedeutet, dass erstens mal, dass sie eben die Skaleneffekte müssen generieren müssen. Also gewisse Sachen kann man einfach nur machen, wenn man zusammen schafft. Das heisst auch, dass das Management wichtiger wird. Ich bin sicher, dass auch in den letzten Jahrzehnten das Management wichtig ist. Aber wenn man jetzt in ein normales Hotel geht oder in ein Hotel geht, wo 300-400 Leute hat, das ist meistens in den grösseren 5-Sterne-Hotels ist das oft der Fall, da findet man vielleicht einen oder zwei oder drei, die einen Bachelor-Abschluss haben. Oder? Das heisst, wenn man Innovation will, dann braucht man Leute, die darüber nachdenken und Leute, die das Management als Hauptaufgabe sehen. Was ich sehr gut finde am Hospitality Bereich ist, dass es eigentlich dazugehört, dass auch wenn der Chef sieht, dass irgendwo zum Beispiel in der Küche jemand fehlt oder an der Reception jemand fehlt, oder dann sagt sie, okay, jetzt lasse ich alles stehen liegen und gehe selber an die Reception. Oder? Mhm. Und das ist okay, wenn man das mal einmal macht, um zu zeigen, ich kann das auch, ich bin mir nicht schade dafür und so weiter. Aber wenn man das ständig macht, dann hat man ein strukturelles Problem. Also ich bin ja bezahlt, um das Management zu organisieren oder um das Hotel zu organisieren und nicht an der Reception zu sein. Und wenn ich an der Reception bin, dann nachher denke ich nicht nach, wie man das Hotel könnte führen.
Halbzeit, kurze Zwischenfrage. Welche drei Worte oder Werte kommen Ihnen jetzt spontan in den Sinn, wenn Sie an die IGO denken?
Netzwerke, Innovation und Auffrischen von Wissen.
Man sitzt selten jetzt jemandem gegenüber, der sich so intensiv wie Sie mit dem Thema Innovation, Strategiemanagement und Organisation auseinandergesetzt hat, auseinandersetzt. Sie sind in der Hospitality-Industrie jetzt gelandet. Das ist eine Industrie, die vor allem ein Problem hat, nämlich die Leistungserbringung. Also Industrieproblem numero uno ist Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Was können die Gastgeberinnen und Gastgeber in der Schweiz, was können die Lehrstätten unternehmen, damit sich die Frage nach dem Fachkräftemangel bald erübrigt und ich jetzt die Frage wirklich niemandem mehr stellen
muss? ist eine gute Frage und es ist nicht die einzige Branche, die das Problem hat. Ich glaube, dass zuerst mal muss man einfach die Attraktivität von dieser Branche wieder ein bisschen hervorheben. Also es ist wirklich eine super interessante Branche. Man kann alles machen, vom General Manager zum Concierge, zum Kochchef, zum Sommelier. Also es ist wirklich eine sehr vielseitige Tätigkeit. Man kann die machen als Unternehmer, man kann sie machen als Angestellte, man kann sie in der Schweiz machen, man kann sie in Thailand machen, man kann sie in Südamerika machen. Also es ist sehr vielseitig und ich glaube, viele junge Leute, ich habe zwei Töchter, 17 und 24 und wenn man 16, 17, 18 ist, hat man Angst, sich festzulegen. Jetzt gehe ich in Hospitality und dann bin ich für mein ganzes Leben in Hospitality. Jetzt weiss ich nicht, was wenn ihr in Pension gehen, die gehen wahrscheinlich mit 80 oder 85 in Pension und okay, jetzt 60 Jahre oder 70 Jahre in der Hospitality-Branche, das verschreckt dann, oder? Da muss man einfach sagen, dass Hospitality-Branche ist eine Branche, wo man ausgebildet wird mit gewissen Kompetenzen und die Kompetenzen sind sehr wichtig, auch in anderen Branchen. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Drittel von unseren Absolventen, die gehen nicht in die Hospitality-Industrie. Das ist ein Fakt, wo wir nicht so treiben. Also das heisst, wir definieren uns als Hospitality-Business School. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass unsere Studenten sehr attraktiv sind für Luxury-Retail, für Finance, Real Estate-Finance und so weiter und so fort. Also das ist eine zweite Sache, wo man den Jungen einfach muss sagen. Also die Hospitality-Ausbildung ist eine Ausbildung, wo Kompetenzen gibt, wo sehr versatil sind. Und das Dritte vielleicht, man muss auch die Profitabilität von der einzelnen Firmen verbessern. Und wenn man profitabel ist, kann man gute Löhne zahlen. Ich habe mit meinem Stammrestaurant in Mailand mit dem Eigentümer geredet, mit dem Eros. Seit 20 Jahren bin ich dort bei ihm und ich habe immer die gleichen Kellner. Ich habe gesagt, wie machst du das? Das ist eine Fluktuation zero. Und er sagt, du bist einfach, ich zahle einfach das Doppelte von den anderen. Und das Restaurant ist bumsenvoll und läuft gut. Oder? Und vielleicht die vierte Sache noch ist Culture, also Kultur. Dass man einfach sich auch darauf anpasst, wie man mit den Leuten umgeht. Und die neuen Generationen, die sind vielleicht einen anderen, weniger hierarchischen Stil gewöhnt, mehr Selbstdefinition, vielleicht auch weniger Spezialisierung. Ich mache ein bisschen das, ich mache ein bisschen das. Und man muss auch klar sein, dass die Horizont wollen. Die kommen nicht rein und sagen, ja, jetzt fange ich mal an und dann schaue ich, sondern die wollen wissen, in 5 Jahren, in 10 Jahren, was kann ich mit dem machen?
Mhm. Also klare Perspektiven auch. Jetzt bilden sie natürlich Leute aus, Managerinnen, Manager hier in Lausanne, Passauk, Singapur etc. Was machen sie konkret, damit die wirklich auch in der Branche bleiben? Sie haben gesagt, der Großteil macht das nicht, aber Lausanne war immer eine Schule, die Manager ausgebildet hat, die dann in alle Segmente gegangen sind. Das ist, glaube ich, nichts Neues, oder? Aber gibt es auch Bestrebungen, wo Sie sich überlegen, man könnte jetzt trotzdem mal schauen, dass die Leute wirklich in der Hospitality-Industrie noch mehr bleiben?
Wenn man über Arbeitskräftemängel redet, dann redet man meistens über Service-Level-Operations. Und man redet nicht über General Manager oder eine Stufe drunter. Also ich glaube, dort hat man kein... Dort hat man nicht unbedingt das Problem. Und ich würde sagen, 80% von unserem Business ist im Bachelor-Bereich und im Master of Science-Bereich. Also das heisst, wir bilden Führungskräfte aus. Und dort ist es nicht dramatisch. Passauk, dort ist das Hauptaugenmerk ist auf dem Vocational Professional, wie man das auf Neudeutsch sagt, Hotelfachschulbereich ausgerichtet. Und dort versuchen wir halt schon, die Leute dazu zu bringen, dass sie drinbleiben. Wir machen das mit Praktikums. Wir haben eine Alliance-Partnership da mit verschiedenen Firmen, die bei uns rekrutieren. Wir haben einen sehr starken Kontakt zur Industrie. Wir sind jetzt auch verantwortlich für über das ist zwar eine andere Legal Entity, also ist eine andere Stiftung, In der Hotelfachschule Thun bin ich Präsident geworden, delegiert von der Hotellerie Suisse, wo auch unser Gründer ist, da an der IHL. Und Hotelfachschule Thun hat Standort in Thun, Interlaken, Martigny und Pontresina. Und dort haben wir nochmal etwa 600 Studenten pro Jahr, die im Vocational Professional Bereich sind. Also das heisst, wir sind schon verwurzelt in dem Bereich. Und es ist für uns darum auch wichtig, dass die Leute in Hospitality bleiben und nicht weggehen.
Weiterbilden ist eben auch das Thema. 1893 hat sie ÖHL geheissen, ist ja die erste Hotelfachschule von der Welt. Ja. Heute, ja, knapp 130 Jahre später, ist sie zu einer international vernetzten Bildungsgruppe geworden. Rund 4'000 Studierende, 30'000 Alumni weltweit, ja, angewachsen eigentlich. Sie haben es gesagt, jetzt Talent finden, das ist ja das eine, aber Talent halten in der Industrie ist dann das andere. Was sollte man als Hospitality-Unternehmerin, als Gastronom oder auch als Hotelier heute nicht unterlassen, wenn man Mitarbeitende halten will?
Das haben Sie richtig erkannt. Für mich ist Kultur das Wichtigste. Also, dass man einfach eine gute Kultur hat, dass man sagt, wenn ich ein Restaurant führe, wenn ich ein Hotel führe, ist die wichtigste, ist nicht eine Kundengruppe, aber eine Interessensgruppe sind die Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen, wenn die Plaustra haben, zum Arbeitsplatz kommen, dann könnte ich das auch weitergeben. Also das heisst, ich muss Weg finden, wie meine Mitarbeiter können Freude haben. Und im Servicebereich macht man das über gute Bezahlung, über Möglichkeiten, sich weiterzubilden und über Karrieremöglichkeiten und ein gutes Arbeitsklima. So, wenn man früher gesagt hat, Location, 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 I add Culture, Culture, Culture.
Culture eats strategy for breakfast.
Das habe ich immer nicht gut gefunden. Also ich bin ja Strategieprofessor gewesen. Aber ich bin jetzt vor zwei Jahren hierher gekommen und ich habe schon gemerkt, also wenn ich die besten Ideen habe, wenn mit meinen Kollegen im Management-Team, wenn die Kultur das nicht akzeptiert und nicht weiterträgt, dann kann ich da strampeln, wenn ich will. Das funktioniert nicht.
Ist die Schweiz eigentlich nach wie vor Vorreiterin in Sachen Hospitality, wie es bei der Gründung von dieser Hotelfachschule da war? Oder gibt es etwas, was man unternehmen sollte, um es wieder zu werden?
Kommt darauf an, wie man das jetzt definiert, oder? Also wenn man sagt, Hospitality, die Schule, die Education, sind wir sicher die Top-Adressen in der Schweiz sind die besten und auch die meisten Schulen sind da. Wenn es darum geht, die Anzahl von neu gegründeten Hotels, dann nachher geht man natürlich nach Asien oder in andere Länder, wo viel mehr abgeht. Und wenn man natürlich ein neues Hotel gründet, dann kann man natürlich auch günstiger neue Infrastruktur rein tun, kann man Innovation ist einfacher. Also, wir haben auf Englisch, sagt man, the early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Ja, also das heisst, die sind jetzt die second movers und haben jetzt natürlich die Möglichkeit, gewisse Sachen anders zu machen, wo wir mit unseren installierten Hotels mehr Schwierigkeiten haben.
Inwiefern kann uns denn die künstliche Intelligenz weiterbringen in diesem Segment?
Durch das kann man zum Beispiel die Arbeitskräftemangel reduzieren, weil man kann sich anders organisieren. Also der Reception hat man Stosszeiten, man kann seine Stammgäste, die haben ein System aufs Handy aufgeladen und man erkennt die, wenn die kommen schon, bevor sie da sind, wissen die schon, wo sie her müssen und so weiter. Also kann man sehr viel anders machen. Man kann Concierge entlasten. Also man kann zum Beispiel natürlich mit Einverständnis von den Mitarbeitern die Concierge-Gespräche aufzeichnen und da kann dann ein AI-Assistent dann analysieren, was da für Fragen kommen, was man antwortet und relativ schnell kann dann der AI besser antworten als der neue Concierge, wo die Stadt vielleicht nicht kennt. Oder? Also das muss man dann als Chance sehen, um den Mitarbeitern vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, halt Concierge zu sein und in der Küche zu sein und vielleicht in der Spa und vielleicht im Management eine Aufgabe zu haben. Oder? Also das heisst, dann muss man sich nicht spezialisieren, muss man nicht Angst haben, dass man nicht antworten kann.
Das heisst, künftig wird der Manager noch mehr an der Rezeption sein.
Das ist jetzt, wenn's nötig ist, wie ich gesagt habe, ein paar Mal macht das Sinn, aber ich denke, jetzt mehr operative Leute.
Wie kann man die Menschlichkeit bei und in aller Technologie Ihnen jetzt fördern?
Human Centricity, das ist unsere Value Proposition. Also das, darüber dürfen wir uns definieren und auch distanzieren von anderen. Das heisst ja, dass wir Erfahrungen Experiences schafft.
Erlebnis,
ja. Jetzt haben wir es wieder. Die sind unvergessen. Also, das ist interessant. Also, man hat einen sehr technologiegetriebenen Alltag und sehr viele Leute, die geben sehr viel Geld aus, um etwas Neues zu erleben. Und irgendwo herzugehen und sagen, oh, das ist mir jetzt geblieben oder das ist eindrücklich gewesen. Also, man weiß ja, dass in einem Restaurant besuchen nur etwa 30% von der Bewertung von einem Restaurant wirklich aufs Essen geht. Der Rest ist drumherum. Und das geht eben auch durch andere Sektoren jetzt. Darum rede ich von einer Hospitality Economy. Man hat vor 40 Jahren von der Service Economy geredet, dann von der Experience Economy und jetzt von der Hospitality Economy. Also sehr viele Hospitality-Elemente gehen in andere Bereiche hinein. Also zum Beispiel im Luxury-Bereich, Hard Luxury, also die Uhren, sehr viele Uhren herstellen, ja, die wollen am Schluss eine Uhr verkaufen, aber das Ganze drumherum, wie das gemacht wird, ist ein Erlebnis und hat sehr viel mit Hospitality zu tun.
Wo macht der Kontakt jetzt auch künftig Sinn denn zwischenmenschlich oder im Verkauf und wo definitiv nicht mehr?
Das hängt sehr, sehr stark davon ab, was die einzelne Person will. Also meine Frau ist Sizilianerin und sie redet gerne mit dem Receptionist, fragt, oh, wo soll ich hergehen, Restaurant und so weiter und so fort. Und ich, normalerweise bin ich ein bisschen müde von der Reise und ich sage dann einfach, also das mache ich jetzt digital. Oder? Und das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
Also das hilft uns nicht wirklich, zum Leute abbauen oder anders einsetzen, jetzt die direkte Interaktion zwischen Menschen in der Branche, weil ja jeder Gast eben anders tickt.
Ich nenne das AI-Proof Careers. Also das heisst, wenn jetzt einer anfängt, Taxifahrer zu werden und irgendwo in 5-10 Jahren gibt es die, oder wenn einer auch in Bankenberuf oder irgendwie auch legal. Also es gibt sehr viele Berufe, wo es klar ist, dass in 5 Jahren ist dort Schotten dicht, oder? Und das ist in der Hospitality-Branche nicht der Fall. Also das heisst, AI hilft schon, Workload abzusetzen. Also das heisst, gewisse Sachen kann man schneller machen, kann man einfacher machen, kann man auch kostengünstiger machen oder besser machen. Dann hat man mehr Zeit, um sich um den Gast zu kümmern.
Wir sind in der Küche drin. Also das ist jetzt gerade, was Sie gesagt haben. Das heisst, der Koch wird in Zukunft wertvoller. Ist eigentlich das richtig verstanden? Die Löhne gehen auch in der Küche.
Ja.
Das ist eine gute Nachricht eigentlich für alle, die jetzt Koch lernen wollen. Weil Robotik sehe ich jetzt nicht unbedingt als Teil der Lösung, oder schon?
Es gibt schon gewisse Teile, die Robotik kann lösen kann. Also ich meine, eine Küchenmaschine ist schon ein Roboter. Oder? Mhm. Also es gibt sicherlich dort auch weitere Innovationen, die uns weiterbringen.
Omelette machen ist wahnsinnig schwierig für einen Roboter.
Omelette machen ist schwierig für einen Roboter. Das ist richtig.
Ein Rührei bringt er sicher an, aber ja. Von dem her gut eigentlich für wirklich handwerkliche Jobs auf der einen Seite, zwischenmenschliche Jobs, die wichtig sind, auf der anderen Seite. Also es gibt sehr viele Chancen. Welche Jobs wird es denn künftig in einem Hotel, Sie haben es gesagt, eben zum Beispiel Anwälte etc., welche Jobs wird es künftig nicht mehr geben? Sehr AI-proof.
Jobs werden anders aussehen. Also zum Beispiel, es gibt vielleicht Leute, die Menü schreiben oder auch ein Chef, oder, wo sagt, jetzt brauche ich ein Menü, das kann AI machen. Also die können auch, AI kann auch innovativ sein. Oder jetzt kann ich sagen, jetzt mache ich mal eine schwäbische Küche, ein bisschen thailändisch, oder? Und machen wir mal ein Menü, oder? Bam, da kommt das Menü raus, oder? Und dann kannst du sagen, okay, jetzt, wenn ich das Menü mache, habe ich jetzt den und den Abfall. Was kann ich jetzt mit dem, also Abfall, Rest, was kann ich jetzt mit dem machen? Und dann, also, es heisst, es gibt wahrscheinlich, AI wird wahrscheinlich den Chefs helfen, weniger Zeit für Standardsachen aufzubringen. Und die haben einfach mehr Zeit, um sich um die Organisation zu kümmern, um Kreativität rauszuholen, um die Leute auszubilden. Unser Chef, der Chef of Chefs, der School of Practical Arts führt, Patrick Ojara, er sagt, die Chefs, 50% von dieser Zeit in der Küche benutzen die, um Food Preparations zu machen. Dann sage ich, die chopping, is this chopping carrots? And said, yes, they chop carrots. Aber das ist ja keine gute Verwendung von dieser Zeit. Oder? Wie der General Manager, wo ja, er kann ab und zu mal in die Reception gehen, to chop carrots, aber das sollte Ausnahme sein.
Das heisst, die Industrialisierung der Lebensmittel wird ansteigen, oder sagen wir mal, Convenience-Grad, wir müssen noch mehr ansteigen, um eben schon geschnittene Rüebli oder so überkommen.
Absolut, ja. Das kann sein, ist natürlich ein Trade-off, oder? Also das Thema Agriculture, Agritech wird wichtig in der Hospitality. Das ist etwas, wo der Küchenchef am Schluss auch muss verstehen, was will er selber lokal wachsen lassen, also Vertical Farming in der Küche, oder was will er im eigenen Garten, auf dem Dach haben, oder wie tut er seine Lieferanten auswählen. Das sind alles spannende Themen.
Das ist auch wieder etwas, wo uns künstliche Intelligenz vielleicht weniger hilft, nämlich sensorisch entscheiden, das ist eine gute Tomate und das ist keine gute Tomate.
Richtig.
Mir scheint trotzdem eben Komplexität und die strukturelle Vernetzung jetzt von diesen Herausforderungen, die bei der Führung von einem Hotel aufs Management oder auf Besitzerfamilien, wenn wir vorher gehört haben, oder auf Besitzerinnen und Besitzer einprasselt, dass das nicht mehr so wahnsinnig einfach lösbar ist, wie das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Inwiefern ist jetzt Agilität, die dank diesen digitalen Arbeitsmodellen, die wir heute kennen, leicht umsetzbar in ein Relevanzorganisationsthema von einem Hotel?
In einem Hotel hat man ja Auslastungsprobleme. Oder? Also das heisst, ich habe High Peaks gewisse Tage, am Wochenende normalerweise, dann geht es wieder ab, dann geht es wieder rauf. Also man kann Technologie setzen, um die Arbeitsplanung flexibler zu machen, aber man kann natürlich auch Technologie setzen, um das zuerst mal zu identifizieren, was man für ein Verhalten im Betrieb hat. Wir hatten auf dem Campus ein Startup, Startup heisst Olivia. Das hat einfach unseren Konsum in der Mensa, im Food Court angeschaut. Und hat ein Modell entwickelt, das vorhersagt, wie der Konsum ausgesehen wird in den nächsten 10 Tagen. Es ist sonnig, es ist mäntig, es gibt keine Prüfungen. Das ist das Menü, wo angeboten wird und so weiter und so fort. Und dann hat das Artificial Intelligence spuckt dann ein Predictive Model raus, wo sagt, okay, wahrscheinlich von dem Menü oder von dem Teller werden 150 verkauft. Die Arbeitsläufe werden transparenter und man kann sie vorhersagen und deswegen besser organisieren.
Welche Arbeitsform müsste jetzt für die Hotellerie zuerst noch erfunden werden? Oder anders gefragt, was könnte jetzt der Sektor von anderen Sektoren lernen?
Das Problem vom Kleinsein, auf Italienisch heisst es Nanismo, ja, das ist ein erstes Problem, oder, wo man sicher lernen von anderen Sektoren. Talentmanagement, das ist etwas, also in anderen Sektoren ist es klar, dass man das MBO hat, dass man im Februar, März hat man Performance Evaluation, dann nachher schaut man auch, ob man so einen Bonus, man hat vielleicht auch, kann man auch am Equity teilhaben oder vielleicht kann man auch am Erfolg von der Firma teilhaben als Mitarbeiter. Man hat Karriereplanung, man hat Weiterbildungsmöglichkeiten. Das ist halt in einem kleinen Hotel ist das schwierig, oder? Es ist ein F&B-Manager und wenn der erst gerade angefangen hat, ist das für die anderen klar. Für die nächsten 3-4 Jahre läuft da nichts, oder? Wenn ich Karriere machen will, dann muss ich irgendwo anders her.
Danke, Markus Wenzin, für das Gespräch. Ich habe noch 5 kleine, schnelle Fragen, die Sie bitte einfach, gerade schnell aus dem Kopf raus, ohne lang zu überlegen, antworten. Aber für eins von den beiden müssen Sie sich schon entscheiden. Also, Lausanne oder Milano?
Lausanne.
Mit oder ohne Concierge?
Mit.
Mit oder ohne Frühstück?
Ohne.
Minibar oder Bar?
Bar.
Neu oder historisch?
Historisch.
Merci, Markus Wenzin, für die spannenden Insights. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen da weiterhin und auf das viele Studierende sich auch nachhaltig für die Hotellerie engagieren und die weltweit voranbringen mögen. Ich verabschiede mich und überlasse Ihnen die letzten Worte. Vielleicht wollen Sie noch einen Wunsch, einen Rat oder eine Bitte an unsere Zuhörenden loswerden. Ich weiß es nicht.
Ich habe es super spannend gefunden. Danke vielmals. Und bitte, wer dir einfach die Hospitality-Industrie zu unterstützen.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.